Ja, gut. Ich weiß nicht, ob noch mehr Leute kommen. Eigentlich sollten Sie 26 Teilnehmerinnen kommen noch nach.
Aber das 26 stimmt eh nicht.
Sollten weniger oder mehr sein?
Weniger.
Weniger.
So um die 21, glaube ich.
Ja. Gut, ja, dann schauen wir einfach mal, vielleicht trudeln ja noch welche rein. Also ich darf Sie erstmal begrüßen zur Veranstaltung Betriebssysteme Theorie. Mein Name ist Hans-Georg Esser. Ich gehe mal kurz zu der Folie, wo ich mich selber vorstelle. Dann können wir das als erstes abhaken. Also ich habe auch mal Informatik studiert und davor noch Mathematik, habe also in beiden Fächern Diplom gemacht. Bin dann 2000 nach München gekommen, war hier 10 Jahre Chefredakteur einer Computerzeitung. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen sich für Linux interessiert, dann kennen Sie vielleicht Easy Linux, so eine Einsteigerzeitung für ja, halt Umsteiger von Windows auf Linux oder sowas. Die betreue ich heute auch noch. Und ich habe 2006 angefangen, Vorlesungen zu halten, erst an der hier staatlichen Fachhochschule München. Da bin ich auch immer noch Lehrbeauftragter und seit letztem Semester bin ich hier auch als Dozent. Und letzten Oktober habe ich angefangen, außerdem noch in Erlangen an einer Doktorarbeit zu basteln. Und das ist vielleicht ganz interessant im Zusammenhang damit, dass ich hier die Veranstaltung Betriebssysteme mache, weil es nämlich in meiner Promotion darum geht, wie kann man dieses Fach besser unterrichten. Ja, das heißt, ich probiere verschiedene Sachen aus, die das Ziel haben, dass einfach die Konzepte, die in den Betriebssystemen auftauchen, dass die für Sie als Teilnehmer des Kurses verständlicher werden. Inwiefern ich jetzt in diesem Semester hier irgendwas Experimentelles, Neues einbaue, weiß ich noch nicht. Ich bin gerade am Überlegen, so ein paar Dinge. Ich habe natürlich ein Standardprogramm, was ich einfach durchziehen kann. Ja, das ist also die Vorlesung Betriebssysteme, die ich schon dreimal gehalten habe. Und da überlege ich halt, wie ich das Ganze ein bisschen aufpeppen kann. Ja, das ist es erstmal, denke ich, zu mir. Von Ihnen denke ich, dass ich weiß, dass Sie alle im dritten Semester des Studiengangs sind. Also letztes Semester hatte ich die IT-Infrastruktur und da war teilweise so eine Mischung. Also waren auch ein paar Leute aus falschen Semestern, also höheren Semestern. Aber sie scheinen eine ganz homogene Gruppe zu sein, alle im gleichen Semester. Und bevor wir irgendwie einsteigen, dachte ich, ich frage Sie erstmal, was Sie selber sich eigentlich so vorstellen unter dem Thema Betriebssysteme. Na, also ich mache mal so ein kleines Diagramm. Ich weiß jetzt nicht, ob wir in jedem Raum hier dieselbe Technik haben werden. Wir haben ja unterschiedliche Räume, aber ich glaube, es sind alle hier in dem Gebäude. Also letztes Semester bin ich immer so hin und her gependelt, mal weil ich hier in einem Raum und dann um die Ecke ist noch so WBS, so ein Fortbildungsinstitut. Da hat die Form auch Räumlichkeiten drin. Okay. Ja, es sind ja irgendwie jetzt in diesem Semester auch nochmal neue Räume dazugekommen. Das sind die da drüben, okay. Deswegen heißen die Räume jetzt auch anders. Ja. Also schauen wir einfach mal, ich werde alles, was ich irgendwie an Material jetzt außerhalb der, der Skript, ja, der Folien erstelle, werde ich für Sie auch auf meine Webseite packen. Ja, das heißt, Sie brauchen dann nicht unbedingt die Dinge mitschreiben oder so, sondern ich werde das dann entweder einscannen, also hier haben wir ja so einen Profi-Teil, wo ich einfach drauf schreiben kann und nachher mitnehmen kann. Das scanne ich dann ein und mache ein PDF draus. Und wenn wir in einem Raum sind, wo eine Tafel oder ein Whiteboard oder sowas ist, dann mache ich ein Foto davon und dann kriegen Sie das auch nachher. Okay, wenn wir also ausgehen vom Begriff Betriebssysteme, was würden Sie erwarten, auch ja, unabhängig davon, ob Sie jetzt vielleicht in das Material schon reingeguckt haben und sich meine Gliederung schon angesehen haben, was meinen Sie, was man in der Veranstaltung machen könnte? Also was? Dateisysteme, ja. Ja, also das würde so Fragen berühren, wie funktioniert das NTFS-Dateisystem von Windows, wie funktioniert das X3, X4-Dateisystem von Linux und so weiter. Das ist ein Themenblock, den wir tatsächlich haben werden. Was hat noch mit Betriebssystemen zu tun?
Ja, wie steuere ich die Hardware an? Ist die Peripherie?
Ja. Ist das ein einheitliches Thema? Also würden Sie da sagen, ja, Hardware ist so der Oberbegriff und halt irgendwelches externes Zeug und es wird irgendwie angesprochen und mehr gibt es da nicht so zu sagen, oder würden Sie da noch irgendwelche Unterschiede sehen? Okay, also wir haben praktisch so eingebaute Komponenten, ohne die das ganze System irgendwie nicht sinnvoll laufen kann. Also der Prozessor gehört sicher dazu, der Hauptspeicher, der fest verbaut ist im Rechner, ohne den das System auch nicht laufen kann. Eine Maschine ohne Hauptspeicher, die ergibt nicht viel Sinn. Ja, also das könnte man so als vielleicht irgendwie so intern betrachten. Und dann hätten wir da sowas eben wie den Prozessor oder vielleicht auch mehrere davon, ja, oder was jetzt eigentlich das Übliche ist, dass man einen Prozessor mit mehreren Kernen hat, also Multicore-Systeme mit 4 oder 6 Kernen. Das RAM. Ja, und dann haben wir eben Sachen, die an das System angeschlossen werden, also sowas wie die Festplatte. Da sind wir natürlich dann auch schnell wieder bei den Dateisystemen, also da gibt es natürlich irgendwo auch einen Zusammenhang. Und ja, bei der Festplatte ist dann die Frage, wie kriegt man das hin, dass man einzelne Sektoren oder sowas auslesen kann. Ja, beim Dateisystem sind wir hierarchisch eine Ebene höher und fragen, wie kann ich irgendwie logisch auf der Festplatte irgendwelche sinnvollen Strukturen erzeugen. Ne? Also das die Ansteuerung von Hardware jetzt konkret im Sinne von, was muss ich machen, um eben auf die Platte zuzugreifen oder so, das werden wir in der Form nicht so ausführlich drin haben, aber den Aufbau von Dateisystemen dafür umso deutlicher. Letzten Endes ist es so, dass die Festplatte über irgendeine Form von Plattencontroller angeschlossen ist, ob das jetzt ein IDE, SCSI oder sonst was modernere Controller ist, und da werden im Prinzip Steuerbefehle halt an diesen Controller geschickt und der bearbeitet das dann, während der eigentliche Rechner schon weiterarbeiten kann. Wofür haben wir eigentlich die Betriebssysteme? Also bisher haben wir so ein paar Punkte, was macht das Betriebssystem, ja, was stellt es eventuell für Dienste bereit, wenn es ums Dateisystem geht, aber wofür hat man das überhaupt? Was ist der Sinn, dass man auf einem Rechner ein Betriebssystem hat? Ja, aber zu welchem Zweck? Also wenn ich jetzt praktisch nur...
Programme laufen zu lassen.
Okay, also Programme. Letzten Endes geht es darum, das Betriebssystem ist irgendwie die Plattform dafür, dass ich mit Programmen arbeiten kann. Ja, also das ist ein zentraler Punkt. Denn wenn ich, sagen wir mal, ich hätte nur eine einzige Anwendung, die ich auf einem Hardware-System laufen lassen will, dann geht es eventuell auch ohne Betriebssystem. Und dann kann ich diese eine Anwendung irgendwie hardcodiert in den Speicher reinschreiben und einfach ausführen. Das Betriebssystem selber ist ja auch nur ein Stück Software, das halt aus irgendwelchen Instruktionen besteht. Und wenn ich also gar nicht zwischen verschiedenen Programmen wechseln will, dann könnte ich das ohne Betriebssystem einfach laufen lassen. Im Prinzip, wenn Sie, kennen Sie wahrscheinlich nicht mehr, so Homecomputer aus früheren Zeiten, Commodore C64, Atari, Schneider, CPCs, diese Dinger, die hatten sowas wie ein rudimentäres Betriebssystem, was im Wesentlichen dazu da war, dass man halt ein Programm geladen hat und dann hat dieses Programm einfach den ganzen Rechner ausgefüllt und ist da drauf gelaufen. Ja. Da gab es also nichts in Richtung Multitasking, dass Sie zwischen zwei Anwendungen hin und her schalten können oder sowas, und deswegen war da irgendwas Komplexeres eigentlich nicht nötig. Ja, also die Frage, wie wir es hinkriegen, dass wir diese Programme gescheit ausführen auf einer Maschine und auch noch damit klarkommen, dass es mehrere davon gibt. Das wird also ein ganz zentraler Aspekt sein. Und diese Programme benötigen natürlich all die anderen Sachen. Ne? Also die müssen zum Beispiel irgendwie an den Speicher rankommen, ja, einen Teil des Speichers zugewiesen kriegen in irgendeiner Weise, dass sie den Programmcode und die Daten, die verarbeitet werden, dass sie die auch speichern können im RAM. Und im Prinzip der Versuch eben mehreren Anwendungen diese Ressourcen zur Verfügung zu stellen und das auf eine vernünftige Weise, dass es auch stabil ist und so, darum wird es eigentlich gehen, wenn wir uns die Funktionen von einem Betriebssystem angucken. Okay, haben wir noch irgendwas, was Sie meinen, was ich noch dazu schreiben sollte? Netzwerk? Ja, Netzwerk machen wir hier nicht. ist aber zumindest in Form von so Grundfunktionen oder so gehört es in ein Betriebssystem natürlich rein, dass es prinzipiell netzwerkfähig ist. Ich mache das mal so in Klammern. Ja, wenn es darum geht, wie man im Netzwerk irgendwas macht, dafür hat man eigentlich dann eigene Veranstaltungen. Ich weiß jetzt nicht, ob bei Ihnen irgendwas, in welchem Semester da was vorgesehen ist, aber Sie werden sicher über Netzwerke auch irgendwas vielleicht schon gehört haben oder noch hören.
Zumindest auch eine Benutzer- oder eine Multi-User-Umgebung sollte man gerne Betriebssysteme auch haben.
Ja. Ja,
man braucht eine Schnittstelle irgendwo.
Ja, also ich mache das mal bei den Programmen dran. Multi-User als Schlagwort. Weil letzten Endes bedeutet es ja, dass mehrere Benutzer gleichzeitig Programme ausführen. Und dann sind wir wieder bei den Programmen. Ja, und genauso, wenn Sie sagen, eine Schnittstelle, also das wäre sowas wie eine Shell oder wie ein grafische Oberfläche, wo Sie Programme starten können oder sowas. Ja, das nenne ich einfach mal Benutzeroberfläche. Ja, aber das fällt im Prinzip unter die Programme drunter. Ja. Okay. Gut, dann schauen wir mal, was ich Ihnen so zusammengetragen habe hier. Generell zur Veranstaltung vorab ein paar Dinge. Es ist so, dass wir uns teilweise Sachen in der Programmiersprache C angucken werden. Ich nehme an, dass Sie sowas wie Java vielleicht schon gelernt haben.
C auch.
Okay. Gut, ja, das ist perfekt, weil im Prinzip Betriebssysteme selber sind in C programmiert. Wir werden also an wenigen Stellen auch direkt in Quellcode von verfügbarem Betriebssystemcode halt reingucken. Das wird meistens etwas aus der Linux-Welt sein, ja, weil da können Sie halt das Betriebssystem, den sogenannten Kernel von Linux, den kann man da in Quelltext komplett herunterladen und kann einfach da reinschauen. Da das ein echtes Betriebssystem ist, was also eingesetzt wird in der Praxis, was also auch effizient ist und optimiert in tausenderlei Hinsicht, deswegen ist natürlich ein Großteil unverständlich. Ja, weil also so viel Arbeit da dann reingesteckt wurde, dass es möglichst optimal läuft, dass es nicht mehr ja einfach nur einfache Zusammenhänge irgendwie darstellt, sondern da sind ganz viele Tricks drin, die einem nichts bringen, wenn man jetzt so ein Grundverständnis irgendwie gewinnen will. Aber an einigen Stellen werde ich Ihnen trotzdem was zeigen, da wo es eben möglich ist, dass man sich damit einen Überblick verschaffen kann. Ich hätte auch hingehen können und von einer älteren Windows NT Version die Sourcen nehmen können. Also es gibt von Microsoft so einen abgespeckten Betriebssystemkern, der speziell für Lehrzwecke gemacht ist. Der ist also, da fehlen die Optimierungen des normalen Windows-Systems und Sie kommen da normalerweise nicht dran. Als Dozent kriegt man so einen speziellen Account bei Microsoft und kann sich dann diese Sachen runterladen und kann sie auch zeigen im Rahmen einer Vorlesung. Aber da ich persönlich mich einfach mit Linux viel besser auskenne, habe ich mich dafür entschieden, dann immer Beispiele aus der Linux-Welt zu nehmen. Ja, da haben Sie mehr davon, wenn ich weiß, worum es geht, als wenn ich Ihnen was aus der Windows-Welt zeige und sage, naja, könnte so sein oder könnte auch anders sein. Ja, dann so ein grundsätzliches Verständnis von Rechnerarchitekturen, ja, wie ein Rechner aufgebaut ist, was für Fähigkeiten ein Prozessor hat. Ich denke, da haben Sie auch schon irgendwas zugehört. Haben Sie nichts zugehört?
Nee.
Ist das, ich habe letztes Semester diese IT-Infrastruktur nur zum Teil gehalten, da war noch ein anderer Dozent dabei. Kommt das in dem Fach dann erst? Oder?
Das
ist ein Wahlfach. Also das heißt, Sie können durch das Studium durchgehen, ohne was über grundsätzlichen Rechneraufbau zu hören. Okay. Gut. Ja, da müssen wir einfach schauen. Wir werden dann vielleicht teilweise an Stellen kommen, wo Sie sagen, was ist das denn jetzt? Und da müssen Sie einfach nachhaken und fragen.
Entschuldigung, ist das nicht bei Betriebssysteme Praxis dann?
Betriebssysteme Praxis ist im sechsten Semester erst und das ist aus meiner Sicht, das mache ich nämlich auch in diesem Semester, ein reiner, ja, besserer Administrationskurs. Ja, also da geht es um Systemverwaltung in verschiedenen Systemen. Ich hatte mir mal die Unterlagen, die ein anderer Dozent verwendet hat, angeguckt, was der gemacht hat. Der hatte so angefangen in den ersten Wochen oder in der ersten Veranstaltung vielleicht nur so ein bisschen Virtualisierung, Grundlagen davon und dann so eine kleine Einführung in irgendwas wie VMware oder VirtualBox oder sowas. Und dann ist er dazu übergegangen, einfach Standardsituationen der Systemverwaltung, also Netzwerk einrichten, Software nachinstallieren, dieses ganze Zeug zu besprechen. Ich glaube, der hat das auch für Linux und für Windows gemacht. Ja. Und bitte?
Programmieren tut man nichts im Betriebssystem.
Nee. Nee. Also, bitte? Also hier, da komme ich gleich nochmal drauf. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Also ich habe normal schon vor, irgendwas Praktikummäßiges zu machen. Das würde natürlich davon abhängen, dass jeder einen Rechner dabei hat. Und ich weiß nicht, ob wir das sicherstellen können, dass sie immer mit Computer da sind.
Also gibt ja Computer. Es gibt hier auch Computer. Also zum Beispiel bei Programmieren.
Ja. Immer 5 bis 10 Laptops. Aber da ist wahrscheinlich dann nur ein Windows mit irgendeiner Standard-Einstellung drauf. Und das wäre halt ein Problem, weil wenn ich sie was programmieren lasse, dann sollte das unter Linux passieren. Und das heißt, da müsste man einmal ein System aufsetzen, das kann auch in einer virtuellen Maschine laufen, also das muss nicht, sie müssen nicht dafür irgendwie ihre Partitionierung verändern oder sowas. Ja, ich habe vor, ihnen so ein kleines Image von einem Live-System oder irgendwas, was sie im Emulator halt laufen lassen können, zusammenzubasteln. Und das könnten sie dann auf jedem System, also das kann unter Windows oder macOS, kann das dann in einer virtuellen Maschine laufen. Und da wäre halt der Sinn, dass sie von einem Termin zum nächsten nicht alles verlieren, was sie vorher gemacht haben und vor allem, dass wir dann auch direkt loslegen können. Ja?
Also das mit dem Grundsystem kann ich mir im Grunde klären, weil die bespielen die Laptops zu jeder Vorlesung vorher, also da wird vorher gesagt, was gebraucht wird und dann
spielen
die soweit ich weiß.
Okay.
Wie das jetzt ist mit Aufbau, müssen wir halt immer nachfragen. Wenn die Files irgendwo zwischenspeichern können, dass die dann dort bleiben.
Ja.
Aber das kann man bestimmt klären.
Und also aus der Erfahrung, wie viele kommen denn normalerweise mit einem eigenen Rechner?
Eigentlich fast alle.
Also wenn wir es wissen, eigentlich fast alle.
Ja. Ich meine, es würde ansonsten, ich habe bisher, wenn ich Programmieraufgaben rausgegeben habe, die immer in Zweiergruppen machen lassen. Und dann sollte es eigentlich, also wenn mindestens die Hälfte der Leute einen Rechner dabei hat, dann würde das schon ausreichen dafür. Ja. Ja. Ja, ich denke, wir werden das einfach mal, wenn's, also heute machen wir noch nichts in der Art, weil ich wusste jetzt gar nicht, was habe ich hier im Raum für Technik und was bringen sie mit. Deswegen ist also heute reiner Vorlesungsteil. Aber es wird hier kleine Programmieraufgaben geben. Sie werden außerdem auch von mir eine Einführung in die Sprache Python kriegen. Das ist eine Skriptsprache, also eine interpretierte Sprache, die nicht kompiliert wird. Die ist recht leicht zu erlernen und es hat den Vorteil, dass ich Ihnen so vorbereitete Programmbeispiele geben kann und sie dann bitten kann, an diesen Programmbeispielen Änderungen vorzunehmen. Und das ist dann in sehr kurzer Zeit zu schaffen. Wenn sie dasselbe in C machen würden, dann wäre das, was ich ihnen praktisch als Grundprogramm schon geben müsste, wäre also deutlich komplexer. Dann würden sie schon viel länger brauchen, um sich da einzulesen, zu verstehen, was macht das, und entsprechend auch länger, um den Code dann so anzupassen, wie das von der Aufgabenstellung her gefragt ist. Aber bei diesen Programmiergeschichten geht es dann nicht darum, jetzt irgendwie was am Betriebssystem zu ändern oder so, sondern das werden so Geschichten sein, dass sie Dienste, die das Betriebssystem anbietet, dass sie die testen. Ja, also was weiß ich, ein anderes Programm aufrufen aus einem Programm heraus oder irgendwie eine Datei öffnen, also so relativ elementare Dinge, die halt gerade dazu passen, zu den Themen, die wir in der Vorlesung besprechen. Ja, Grundkenntnisse der Unix-Shell, die werden Sie dann brauchen, wenn wir eben irgendwelche Beispieldinge unter Linux machen. Das ist aber auch, wenn Sie da sich bisher nicht mit beschäftigt haben, jetzt nicht so tragisch. Da denke ich mal, können wir Sie in 20 Minuten oder so alle auf denselben Stand bringen und dann wird es ausreichen. Ja, das ist eben das, Praktikum. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau organisatorisch machen werde. Ich denke mal, es wird irgendwie so laufen, dass wir in der Regel diesen 4-Stunden-Block nicht komplett für eine Vorlesung verwenden, sondern dass ein Teil Vorlesung ist und entweder nach der Pause oder ein bisschen später, dass dann so ein Praktikumsteil anfängt. Ich denke, das ist für Sie angenehmer, wenn Sie nicht 4 Stunden berieselt werden, sondern am Ende auch selber was machen können. Und ist insgesamt auch besser, als wenn ich das in Blöcke aufteilen würde, dass wir mal 4 Stunden Vorlesung und mal 4 Stunden Praktikum machen. Zur Prüfung am Ende, das ist das übliche Spiel, glaube ich, wie in den meisten anderen Veranstaltungen auch. Sie schreiben dann eine 2-stündige Klausur, wenn die Informationen richtig sind, die ich aus der Modulbeschreibung habe. Ich werde auf jeden Fall eine Probeklausur anbieten. Falls Sie mal auf meine andere Webseite geguckt haben, ich habe noch so eine externe Vorlesungsseite eingerichtet. Da sehen Sie, dass ich schon als Termin den letzten regulären Vorlesungstermin für die Probeklausur eingetragen habe. Eventuell ziehe ich das noch einen Tick nach vorn, also einen Termin vor, damit ich das auch noch mit nach Hause nehmen und korrigieren kann. Dass Sie also auch noch die Korrektur bekommen. Das hängt aber auch davon ab, wie sich das hier von der Anwesenheit her entwickelt. Also wenn wir wirklich fast 30 Leute sein sollten zum Ende hin, dann könnte es sein, dass das etwas zu knapp ist, in einer Woche 30 Probeklausuren zu korrigieren. Das müssen wir dann mal schauen. Ja, aber auf jeden Fall gibt es eine Musterlösung dann dazu. Und ich lege Probeklausuren eigentlich immer so an, dass die von der Schwierigkeit und so von der prinzipiellen Art der Fragestellungen her sehr ähnlich sind zu dem, was in der tatsächlichen Klausur passiert. Was jetzt nicht heißt, dass wenn Sie die Probeklausur auswendig lernen, Ihnen das irgendwas nutzt, sondern dass Sie einfach ein Gefühl dafür kriegen, was für Fragen ich stelle und vor allem auch, wenn wir es hinkriegen, dass Sie die auch korrigiert bekommen, dass Sie auch sehen, an welchen Stellen ich was bemängle oder das einfach durchgehen lasse. Ja, weil ich denke, da hat jeder Dozent seine eigenen Vorlieben irgendwie, was ihm wichtig ist. Manche legen Wert auf pedantische Korrektheit bei irgendwelchen Sachen. Andere wollen nur sehen, ob grundsätzlich Dinge verstanden worden sind. Und dann ist immer die Frage, für was für Arten von Fehlern zieht man jetzt irgendwie Punkte ab oder so. Ne? Und ich denke, da ist so eine Probeklausur immer ganz gut. Grundsätzliches zu Fragen. Also ich denke, die Gruppe ist klein genug, dass wir es einfach so machen können, dass sobald ich anfange, irgendwas zu erzählen, was Ihnen in Spanisch vorkommt, wo Sie sagen, wo ist er jetzt abgedriftet, dass Sie sich einfach melden oder wenn ich Sie nicht sehe, dass Sie einfach reinreden und mich unterbrechen und sagen, stopp, was ist das jetzt? Ja, weil es ist, wenn man irgendwie den Anschluss erstmal verloren hat, dann kommt man eigentlich fast nicht mehr rein. Und das wäre dann schade, so kann man es vielleicht direkt klären. Ansonsten laufe ich auch, wenn die Veranstaltung dann rum ist, nicht direkt weg. Also wenn Sie irgendwas, weil es vielleicht Ihnen zu peinlich ist, dass Sie sagen, das ist eine dumme Frage oder sowas. Gibt es ja nicht dumme Fragen, aber manchmal meint man ja, dass die Frage komisch ist. Dann können Sie auch nach der Veranstaltung noch zu mir kommen. Und ansonsten bin ich auch per Mail erreichbar. Ich versuche in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Tagen Mails zu beantworten. Manchmal gelingt es nicht, aber im Normalfall funktioniert es schon. Ja, wenn Sie Glück haben und mich gerade am Rechner erwischen, wenn die Mail reinkommt, kann es auch sein, dass Sie in 10 Minuten eine Antwort haben. Ja, hier haben wir nochmal die Termine, aber die haben Sie ja auch im Campus-System. Ich glaube, Sie haben da insgesamt über alle Veranstaltungen einen etwas besseren Überblick. Meine Webseite habe ich schon erwähnt. Ich habe teilweise Sachen, die ich online stellen will, wie zum Beispiel die Audio-Mitschnitte der Veranstaltungen. Die sind zu groß, um die in das Campus-System reinzustellen. Außerdem möchte ich generell Sachen auch außerhalb des Campus-Systems haben, damit auch Leute, die jetzt nicht hier im Kurs sind, sich die Sachen angucken, anhören können. Also deswegen werden Sie die Aufzeichnungen werden Sie auf dieser Webseite finden. Typischerweise so einen halben Tag später, also je nachdem, wann wir uns hier getroffen haben, schiebe ich das irgendwann auf den Server hoch. Und da habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Also in den vergangenen Semestern habe ich viel positives Feedback dazu gekriegt, weil es einem zum einen ermöglicht, dass man mal einen Termin ausfallen lässt, wenn irgendwas ist, ohne dass man jetzt inhaltlich die Sachen verliert. Noch besser finde ich es aber eigentlich dafür, dass, auch wenn Sie hier gewesen sind, dass Sie nochmal die Möglichkeit haben, es sich ein zweites Mal anzuhören. Ja, man kann ja über die Sachen, die völlig klar waren, drüber spulen muss also nicht die vollen 180 Minuten nochmal abspielen, aber man kann halt die Dinge, die irgendwie komisch waren oder nicht hängen geblieben sind, auch für die Prüfungsvorbereitung sich dann nochmal anhören. Ja, Probeklausur habe ich schon gesagt. Und das hat man auch schon. Sind dann so zu dem Formalen erstmal irgendwelche Fragen?
Nochmal Frage zum Praktikum. Praktikum meinen Sie jetzt einfach Übungen, die wir hier in der Vorlesung machen?
Ja, ja, genau. Also es gibt keine separaten Termine oder so, sondern das wird hier stattfinden als Teil der Veranstaltung. Wie gesagt, ich... Nee, ich glaube, Hausaufgaben sind ja generell nicht vorgesehen. Ne? Dann werde ich Ihnen auch keine geben. Also ich meine, die Empfehlung wäre, wenn wir jetzt Praktikumsaufgaben haben und Sie werden nicht fertig damit in der Veranstaltung, und zwar als einer von wenigen oder so. Ja? Also wenn die meisten Leute fertig geworden sind und Sie sind es nicht, dann wäre es vielleicht gut, das zu Hause fertigzustellen. Ja, wenn ich feststelle, dass im Rahmen von so einer Veranstaltung jetzt alle nicht durchgekommen sind, dann machen wir natürlich mit dem Zeug beim nächsten Mal einfach weiter. Dann hätte ich mich einfach vertan mit vom Umfang der Aufgabenstellung her. Ne? Also das können wir dann auch von Fall zu Fall entscheiden. Es kann auch sein, dass ich dann sage, also gut, Sie sind jetzt im Schnitt so und so weit gekommen, wir belassen es dabei, das muss man nicht jetzt bis zum Ende vertiefen oder so. Aber irgendwelche zusätzlichen Hausaufgaben oder so gibt es nicht. Ja, dann kommen wir zur Einleitung in das Thema. Also, wir haben ja vorhin schon ein paar Begriffe gesammelt. Ich habe jetzt hier mal ein paar Dinge aufgeschrieben, die also definitiv nicht da reingehören. Man kann ja unter Betriebssystemen auch erstmal einfach sowas wie konkret existierende Betriebssysteme verstehen. Also dass man von Windows in seinen diversen Versionen, von Linux, von macOS, von FreeBSD und was es noch alles gibt, spricht. Und dann könnte man unter einem Betriebssystemekurs sich auch sowas vorstellen wie ein VHS-Kurs, der eine Einführung in das System gibt, ja, für Benutzer oder für Administratoren. Dieser Administratorenkurs, das ist praktisch das, was Sie im sechsten Semester kriegen. Und ich finde es lustig, dass Sie das in der Reihenfolge bekommen. Ja, also ich würde das eigentlich umgedreht machen und Ihnen erst sagen, wie bedient man das System und wie verwaltet man es. Und dann würde ich Ihnen anschließend sagen, wie funktioniert es intern. Und zwar so von einem Semester auf das nächste. Aber hier machen wir es aus irgendwelchen Gründen andersrum. Also Sie kriegen erst die Theorie und drei Semester später dann halt den Praxisteil dazu. Ja. Also es geht hier nicht darum, wie man irgendwas bedient, sondern wir stellen hier die Frage, wie funktioniert etwas intern und auch warum. Ja, also Sie werden sehen, wenn wir einsteigen in die Thematik, dass man an ganz vielen Stellen als Betriebssystem-Designer Wahlmöglichkeiten hat. Ja, da kann man sagen, ich mache das so oder ich mache es anders. Und es kann Gründe geben, das auf die eine oder auf die andere Weise zu machen. Ja, deswegen sind auch nicht alle Betriebssysteme gleich. Die sind alle mit Hinblick auf irgendeine Benutzergruppe für irgendeinen Zweck hin optimiert worden und entwickelt worden zu so einem Ziel. Und man kann dann vielleicht fragen, ist ein Betriebssystem für den Zweck, für den es angeboten wird, ist es dafür gut gemacht? Ja, wenn Sie überlegen, es gibt so Embedded-Systeme, die also keine Tastatur oder irgendwas haben. In der Kaffeemaschine haben Sie vielleicht heute einen Mikrocontroller drin, der Ihnen sagt, wie viel Kaffeepulver Sie in den letzten Jahr durchgejagt haben oder sowas. Also da läuft auch ein Betriebssystem drin. Und es hat natürlich einen ganz anderen Zweck und deswegen ist es auch ganz anders geschrieben als so ein Standard-PC-Betriebssystem, na, wo Sie irgendwelche Fenster drauf haben wollen mit Ihren Anwendungen. Ja, also das heißt, da wollen wir einfach wirklich das Verständnis kriegen, was sind das für Designentscheidungen, die Betriebssystementwickler haben, warum sind die so und so dann getroffen worden und was bedeutet das? Ja, was passiert da auf der untersten Ebene sozusagen? Wenn man dann ein Verständnis dafür gewonnen hat, wie ein Betriebssystem grundsätzlich funktioniert, dann ändert sich auf einmal auch die Perspektive, die man als Anwendungsentwickler hat. Na, wenn Sie also selber einfach normale Software erstellen, jetzt irgendein GUI-Programm, was irgendwas macht oder irgendwas, was im Hintergrund läuft und Datenbankabfragen macht oder sowas, dann denken sie normalerweise nur darüber nach, ja gut, was habe ich hier für Sprachkonstrukte, was kann ich machen, was habe ich für Bibliotheksfunktionen, die ich verwenden kann, die irgendwelche Dinge schon praktisch vorimplementiert haben und die ich verwenden will. Und wenn man aber darüber nachdenkt, dass ja letzten Endes vieles davon dann zu Aufrufen von Betriebssystemfunktionen führt, ja, wenn Sie eine Datei öffnen oder so, dann benutzen Sie das Betriebssystem aus einer normalen Anwendung heraus. Und wenn man bei solchen Sachen dann weiß, wie das Betriebssystem das Ganze umsetzen wird, dann kann man auf einmal manche Dinge anders programmieren. Ja, also es kann dazu führen, dass man eben durch einen Perspektivenwechsel effizientere Programme auch für normale Anwendungsprogrammierung schreiben kann. Sicherheitsprobleme sind ein Thema, was wir jetzt nicht im Detail irgendwie vertieft besprechen werden. Also es wird hier nicht um Attacken, Szenarien, Angriffsszenarien oder sowas gehen. Aber es gibt so ein paar grundsätzliche Dinge, über die wir sprechen werden, wie zum Beispiel, wie kriegt man es hin, dass das eine Programm nicht in den Speicher vom anderen Programm reinguckt. Ja, also wenn Sie noch sowas wie Windows 3, die ganz frühen Versionen, die noch unter MS-DOS liefen, wenn Sie da sowas mal gesehen haben, das war ja alles sehr instabil, das Zeug ist ständig abgestürzt und das lag daran, dass es da keinen Speicherschutz gab. Also wenn Sie da ein Programm hatten, was fehlerhaft programmiert war, dann konnte das alle anderen Programme und das Betriebssystem selber einfach runterreißen und dann war es vorbei. Und das gilt natürlich nicht nur für Stabilität, sondern das ist auch grundsätzlich ein Sicherheitsproblem, wenn Sie irgendwie ein Tabellendokument bearbeiten, wo Ihre Einnahme-Ausgabesituation oder sowas drin ist und Sie starten irgendein Shareware-Programm, was Sie runtergeladen haben und das guckt dann da in die Dokumente rein, das wäre nicht gut. Ja? Also das heißt, man will irgendwie, dass die Programme voneinander getrennt sind und sich nicht gegenseitig beeinflussen können. Und auch bei der Frage, wer kann eine Datei zum Beispiel lesen, das ist auch so eine Sicherheitsgeschichte. Da werden wir uns so ein paar Dinge angucken, wieder im Grundlagenbereich. Also was braucht es, um überhaupt Zugriffsschutz herstellen zu können? Auswahl eines geeigneten Betriebssystems fällt dann auch leichter, wenn man verstanden hat, was also die Prinzipien sind, von denen wir hier sprechen. Man kann auch einfach aus einer Perspektive, dass man die Thematik spannend findet, an das Ganze rangehen. Also ich habe diese Perspektive auf das Fach, also mich interessiert das wirklich brennend. Ich verfolge auch, was sich bei Neuentwicklungen in verschiedenen Betriebssystemen tut. Nicht so, dass ich da jetzt der Guru wäre und selber Zeug entwickeln würde, aber ich verfolge es einfach mit und weil es mich eben interessiert, was tut sich da, was gibt es für neue Ideen, die dazu führen, dass das Zeug besser einfach wird. Was haben die Dinger für Aufgaben? Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Sie sehen hier den zweiten Punkt, Verwaltung der vorhandenen Ressourcen. Das ist so ein bisschen das, was wir vorhin schon mal aufgeschrieben haben. Also die Hardware, die ja irgendwie als Ressource betrachtet werden kann und die von verschiedenen Programmen irgendwie genutzt werden soll. Da geht es sicher darum, dass diese Ressourcen halt verwaltet und den einzelnen Anwendungen dann zur Verfügung gestellt werden. Oder bei einem Mehrbenutzersystem können Sie es auch aus der Anwenderperspektive sehen und sagen, das wird verschiedenen Anwendern zur Verfügung gestellt. Und natürlich so, dass sie sich nicht irgendwie in die Quere kommen, sich nicht behindern. Generell werden wir diese Perspektive haben, dass wir von einer Abstraktionsschicht sprechen. Dass wir also sagen, zwischen den Programmen, die laufen, und der Hardware, auf der sie laufen, führen wir eine Zwischenschicht wie einen Puffer oder sowas ein. Und dann wird die Software, die Anwendungen, die werden nicht mehr direkt mit der Hardware sprechen, sondern sie sprechen dann mit dem Betriebssystem, was als Vermittler da ist, und das Betriebssystem bündelt und verändert vielleicht dann diese Wünsche und Anforderungen von den Programmen und leitet das Ganze dann irgendwie geordnet weiter. Um da nur ein Mini-Beispiel für zu geben, das haben wir hier unten auch beim Thema einheitlicher Zugriff. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben mehrere Programme, die laufen und die wollen was drucken. Ja, früher war das so, dass Programme auf einem Rechner direkt auf die damals Parallelschnittstelle, heute würde man USB-Schnittstelle sagen, aber aus der Zeit der alten Betriebssysteme, da gab es noch kein USB, also früher hat man Drucker im Parallelport angeschlossen und dann hat einfach ein Programm direkt seine Druckdaten auf die Parallelschnittstelle geschrieben, also es ist sofort an den Drucker geschickt worden und der hat das Zeug halt ausgedruckt. Und wenn Sie jetzt zwei Programme gleichzeitig laufen hatten und die haben beide parallel gedruckt, ja, dann hätte das bedeutet, dass irgendwie die beide versuchen, da diese Parallelschnittstelle gleichzeitig anzusteuern mit den verrücktesten Effekten. Ja, also typischerweise würde das heißen, dass er anfängt, irgendwie einen Teil des ersten Dokuments zu drucken und danach nur noch Müll ausgibt, weil da jetzt einzelne Datenblöcke aus diesen Druckbefehlen einfach vermischt sind, in zufälliger Reihenfolge kommen. Ja, das heißt, das will man natürlich nicht haben und deswegen führt man jetzt die Abstraktionsschicht ein und sagt, also das Betriebssystem bietet praktisch sowas wie einen virtuellen Drucker. Und jedes Programm hat die Möglichkeit, mit dem Betriebssystem zu sprechen und zu sagen, ich will was drucken. Ja, und aus Sicht von dem Programm hat es da einen Gesprächspartner, der nur für ihn da ist. Ja, also das Programm kann einfach sagen, zum Betriebssystem druck mir dieses Zeug. Und da kann nicht ein anderes Programm irgendwie dazwischen kommen, weil ein zweites Programm, was auch gerade druckt, das sieht genauso das Betriebssystem und das System hält es auseinander. Ja? Und dann haben wir auf der nächsten Stufe praktisch das Betriebssystem, was jetzt irgendwie zwei Druckaufträge hat. Und das muss gar nicht viel mehr dann damit machen, das muss die einfach nur in irgendeine Reihenfolge bringen und halt ausdrucken. Ja? Das Betriebssystem spricht dann also direkt mit dem Drucker und gibt die Sachen raus. Da kommt dann auch noch dazu, und das ist dieser, was ich mit diesem letzten Punkt einheitlicher Zugriff meine, dass Sie aus Sicht des Programms nicht mehr wissen müssen, was ist das eigentlich? Ist das ein Postscript-Laserdrucker oder ist das so ein ganz billiger Tintenstrahldrucker, der irgendein eigenes Protokoll nur spricht oder ist es vielleicht sogar ein Faxgerät? Ja, es können also beliebige Drucker jetzt in diesem Beispiel verwendet werden. Das Betriebssystem muss wissen, wie die verschiedenen Drucker angesteuert werden, aber das Programm nicht mehr. Ja, die einzelne Anwendung, die schickt nur noch irgendwie standardisierte Druckdaten, also zum Beispiel eine Beschreibung von einem A4-Blatt, was da für Dinge drauf sind, oder die Bilddaten von einem Foto. Und das Betriebssystem ist dann dafür zuständig zu sagen, aha, ich habe hier einen XY-Laserdrucker, der kann PostScript, da jage ich das als PostScript-Datei raus und auf einem anderen Gerät halt in irgendeiner anderen Form mit Hilfe von einem Druckertreiber. Ja. Anderes Beispiel dafür ist der Zugriff auf Datenträger. Es ist ja so, wenn Sie jetzt an Datenträger denken, das kann alles Mögliche sein. Sie können da eine Festplattenpartition haben. Es kann aber auch ein optischer Datenträger, CD, DVD, Blu-ray sein. Eventuell haben Sie irgendwo noch Disketten rumliegen oder eben USB-Sticks. Und theoretisch könnte es sogar ein über das Netzwerk eingebundenes externes Volume sein, wo Sie Daten draufschreiben. Und wenn Sie jetzt überlegen, dass die Software irgendwie direkt mit diesen verschiedenen Hardwarearten umgehen können müsste, dann wäre das also ein schrecklicher Aufwand für jedes einzelne Programm, wenn es überlegt, wie kriege ich jetzt eine Datei geschrieben. Ja, dann müsste es erstmal gucken, was ist das? Aha, das ist eine Diskette. Ha, was machen wir mit Disketten? Und irgendwo würde dann die Information stehen, dass es vielleicht maximale Dateigrößen auf einer Diskette gibt, die für andere Sachen nicht zuständig sind. Wenn man auf eine DVD was schreiben will, dann wäre auch wieder die Frage, wie geht das? Also da muss man irgendwelche speziellen Brennbefehle an das DVD-Laufwerk schicken. Also das wäre alles sehr komplex. Stattdessen führt man da wieder das Betriebssystem als Zwischenschicht, als Abstraktionsschicht ein und sagt, das Betriebssystem muss wissen, wie all diese verschiedenen Arten von Datenträgern, wie die verwendet werden können, auch Eigenheiten kennen, also dass etwas zum Beispiel nur lesbar ist. Und aus Sicht der Anwendung muss man sich dann gar keine Gedanken mehr darüber machen. Dann sagt man einfach nur noch als Anwendung dem Betriebssystem, bitte schreib irgendwas dahin. Ja, und das Betriebssystem erkennt selber in irgendeiner Form aus der Angabe des Ziels, was für eine Art Datenträger das ist und guckt dann halt nach, was muss ich machen. Ja, also insofern kann das Betriebssystem einfach sehr viele Dinge vereinheitlichen und erleichtert damit Anwendungsentwicklern, dass sie viel simplere Anwendungen schreiben können und nicht jedes Mal das Rad neu erfinden müssen. Und diese Geschichte ist jetzt, das klingt irgendwie vielleicht selbstverständlich. Ich meine, Sie sind damit aufgewachsen schon, dass Computer diese Eigenschaft hatten unter Windows oder was auch immer, dass es irgendwie Treiber für verschiedene Hardware-Komponenten gibt und der Rest ist klar. Aber wenn man zurück in die Zeit von MS-DOS zum Beispiel geht, und damit haben die Leute ja auch 5 bis 10 Jahre gearbeitet, bevor irgendwas Besseres kam, Gesundheit, dann war es wirklich so, dann haben sie meinetwegen sowas wie Word für DOS installiert und das wurde mit 120 Druckertreibern ausgeliefert. Und wenn sie einen Drucker hatten, der in der Liste drin war, dann war das okay. Ja? Und dann haben sie noch vielleicht irgendein Grafikprogramm gehabt, wo sie so Bilder mit bearbeiten konnten und das wurde vielleicht mit 85 Druckertreibern ausgeliefert und da war jetzt auch wieder die Frage, ist der passende dabei? Wenn ja, war es gut, wenn nein, dann nicht. Ja, und das galt für jede einzelne Anwendung. Also es war nicht möglich, irgendein neues Programm zu kaufen, zu installieren und dem zu sagen, nimm bitte den Druckertreiber von Word oder sowas. Die konnten miteinander nichts anfangen. Ja, und das heißt also, die Softwareentwickler überall auf der Welt haben ständig neue Druckertreiber entwickelt. Was für ein Wahnsinn. Und das machen wir heute halt nicht mehr. Und das ist einfach Teil dieser Abstraktionsleistung, die Betriebssysteme für uns übernehmen können.
Ich habe eine Frage. Ja. Wenn ich heute einen Drucker kaufe, dann habe ich trotzdem immer den Druckertreiber dabei.
Ja, aber das ist der, also wenn Sie bei Windows sind, haben Sie den Druckertreiber dabei und ja, das ist der Treiber, der praktisch, den das Betriebssystem verwendet, um etwas zu drucken. Ja, und jede Anwendung muss praktisch Druckdaten in einer so aufbereiteten Form an das Betriebssystem schicken, dass das Betriebssystem das verstehen kann. Ja, also unter Linux ist es zum Beispiel das PostScript-Format als Standardschnittstelle. Da erzeugen alle Programme...
Nicht das Anwendungsprogramm, also das Bildbearbeitungsprogramm, sondern der Druckertreiber ist das Betriebssystem-Information.
Genau.
Wie kann ich mit dem Drucker umgehen?
Genau. Ja, also deswegen hat man es heute immer, man hat immer zwei Schritte. Bei Windows ist es vom Prinzip nicht anders, nur dass da nicht PostScript, sondern ein eigenes internes Format genommen wird. Aber auf allen Unix- und Linux-Systemen und ich glaube beim Mac ist es PDF, glaube ich, was als internes Format verwendet wird. Also entweder PostScript oder PDF. Alle Anwendungsprogramme konvertieren ihre Daten, wenn sie die ausgeben wollen, in dieses Standardformat. Was dann auch etwas ist, was gut dokumentiert ist, sodass es also nicht schwer ist, etwas in der Art zu machen. Bei PostScript ist es so, dass man, wenn man den Ansatz hätte, dass jede Anwendung selber die Treiber macht, müsste man sowieso einen PostScript-Treiber schreiben, weil es PostScript-Drucker gibt. Also es gibt Drucker, die nativ halt PostScript verstehen. Ja? Und jetzt macht man das nicht mehr, man macht nur noch diesen PostScript-Treiber praktisch aus Sicht der Anwendung. Und dann wird dieses erzeugte PostScript-Zeug einfach an das Betriebssystem übergeben und das hat dann einen Druckertreiber, der beliebige PostScript-Dateien umrechnen, rendern kann, sodass sie auf dem installierten Drucker ausgegeben werden. Ja, aber wenn Sie praktisch was ausdrucken, dann könnte man an der Stelle kurz das Betriebssystem anhalten und gucken, irgendwo gibt es dann eine Datei, die diese PostScript-Informationen enthält. Die könnte man sich auch auf dem Bildschirm anzeigen lassen und dann weitermachen. Ja. Dann geht es darum, eben die Hardware vor direkten Zugriffen zu schützen. Das ist jetzt etwas allgemeiner als nur bei Druckern. Ja, für Drucker, das wäre auch ein Beispiel dafür, dass eben nicht jedes Programm direkt hingeht und versucht, auf den Druckeranschluss zu schreiben, sondern es wird so gemacht, dass die Anwendungen die Hardware eigentlich gar nicht mehr sehen. Ja, für jegliche Art von Kommunikation mit der Hardware muss ein wie auch immer gearteter Betriebssystemaufruf verwendet werden. Und nur wenn das Betriebssystem diese Sache durchlässt, dann kann praktisch die Hardware verwendet werden. Und das heißt, dass Sie natürlich im Betriebssystem so Schutzfilter einbauen können. Na, wenn es jetzt etwa darum geht, dass ein Programm eine bestimmte Art Bildschirmausgabe erzeugen will und das ist etwas, was die Hardware nicht verträgt, dann könnte dieser Treiber im Betriebssystem einfach sagen, das lasse ich nicht durch, das ist fehlerhaft. Ja, während wenn Sie direkten Zugriff hätten, dann wäre ein einziges buggy programmiertes Programm würde ausreichen, um irgendwas Komisches zu machen. Früher war es so, dass man tatsächlich Monitore kaputt machen konnte. Diese großen Röhrenmonitore, wenn man die irgendwie in einer falschen Frequenz angesteuert hat, dann konnten die darunter leiden. Das ist heute bei den modernen Bildschirmen nicht mehr. Wenn Sie da mit falschen Einstellungen rangehen, dann wird der Bildschirm dunkel oder blendet ein out of bounds oder was auch immer. Also irgendeine Fehlermeldung, dass er das nicht anzeigen kann. Aber früher konnte man damit noch was ruinieren. Ein Beispiel, was es heute noch gibt, sind Scanner. Wenn Sie so einen einfachen Flachbettscanner haben, wo diese Scanzeile praktisch auf so einem Schlitten an dem Papier entlang geschoben wird, dann ist es so, dass die oft am Ende von dieser Fahrstrecke, wo diese Scanzeile langläuft, da ist nicht wie an einem Gleis irgendwie so ein Ende, sondern da kann das Ding einfach runterrollen oder runterfallen. Ja, das ist natürlich irgendwie verankert, dass Sie das Gerät schütteln können im normalen Betrieb, ohne dass das rausfällt. Aber es gibt Scanner, die so gemacht sind, dass wenn man den richtigen Steuerungsbefehl da hinschickt, dann wird diese Scanzeile über das Ende hinausgefahren und dann ist das Ding Schrott. Ja, dann kann man einen neuen kaufen. Und wenn Sie jetzt wieder sich vorstellen, Sie hätten ein Scanprogramm, was das halt selber macht, für diverse Scannermodelle, und es ist halt nicht perfekt geschrieben, dann ist schlecht. Ne? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Betriebssystem eben einen passenden Treiber für den Scanner hat und einfach weiß, an einer bestimmten Stelle muss ich aufhören, dann kann nichts mehr passieren. Ja? Selbst wenn dieser Scan-Treiber irgendwie eine Funktion anbieten würde, dass zum Beispiel die Software sagen kann, bitte fahr den Scan-Schlitten an Position XY oder sowas, denn ich will nur ein ganz kleines Rechteck einscannen. Sobald Sie dann eine illegale Position von der Anwendung an das Betriebssystem schicken würden, würde die halt sagen, nein, mache ich nicht. Und dann ist gut. Dazu gehört auch, dass eben Software jetzt nicht mehr wissen muss, mit was für Hardware sie eigentlich zu tun hat. Sie können also Dinge einfach generisch entwickeln und davon ausgehen, dass die Hardware, die im Einsatz ist, von einem Treiber des Betriebssystems unterstützt wird. Ja, es ist Ihnen letzten Endes egal. Sie sagen nur noch, ich entwickle ein Windows-Programm, ich entwickle ein Linux-Programm und vielleicht fragen Sie dann noch, habe ich eine bestimmte Menge Arbeitsspeicher oder sowas, weil es sonst nicht vernünftig laufen wird, weil es dann swappt. Swappen werden wir auch drüber sprechen. Aber grundsätzlich müssen Sie nicht mehr wissen, welche Art von Hardware ist eigentlich verbaut im System. Ja, dann den Multi-User-Betrieb, der kam ja in der Themensammlung ganz am Anfang auch schon vor, dass wir also mit mehreren Benutzern gleichzeitig das System verwenden können. Wobei Multi-User zunächst mal nur heißt, dass überhaupt zwischen verschiedenen Anwendern unterschieden wird. Also Sie können ein Betriebssystem entwickeln, was sozusagen eine Anmeldung am Rechner zulässt von einer Person und die hat dann den Rechner exklusiv und wenn die sich wieder abmeldet, dann kann sich eine zweite Person anmelden und hat auch wieder exklusiv die Maschine, aber die könnten nicht gleichzeitig arbeiten. Also normale Windows-Versionen funktionieren zum Beispiel so, da gibt es dieses Konzept der Benutzerverwaltung, ja, bis runter zu Windows 7, dass Sie also mehrere Accounts einfach anlegen für die verschiedenen Benutzer, die Sie haben und das ein bisschen voneinander trennen, aber Sie können nicht gleichzeitig arbeiten. Sie können keine zweite Tastatur und noch einen Monitor irgendwie anschließen und auch so Sachen wie VNC, wo Sie so Remote-Steuerung machen können, das funktioniert auch nicht. Da kriegen Sie nur die schon laufende Session, ja, dann also die laufende Sitzung praktisch auf den entfernten Bildschirm. Also in dem Sinne arbeiten da nicht mehrere Leute gleichzeitig, aber es wird prinzipiell zwischen verschiedenen Benutzern unterschieden. Das ist Multi-User. Und da gehört eben sowas zu, wie dass man zum Beispiel Dateien mit Besitzerinformationen versieht und mit Zugriffsrechten. Ja, wenn Sie ein einfaches Dateisystem wie das von MS-DOS haben, da haben Sie keine Besitzer und entsprechend auch keine Zugriffsrechte. Das heißt, jeder, der an dem Rechner irgendwas tut, hat vollen Zugriff auf alles, was auf so einer Festplatte zum Beispiel gespeichert ist. Und moderne Betriebssysteme sind eben Multi-User-fähig. Das heißt, die verweigern Ihnen den Zugriff. Ja, wenn Sie nicht Administratorrechte auf der Maschine haben, dann kommen Sie nur an Ihre eigenen Dateien ran. Im Betrieb. Sie können natürlich so einen Rechner immer ausschalten, wenn Sie den physikalisch vor sich haben und von einer CD oder sonst was booten und dann können Sie wieder machen, was Sie wollen. Aber ja gut. Das ist das Multi-User-Konzept und es wird ergänzt noch durch Multitasking, was eben einfach heißt, es sollen mehrere Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden und der Benutzer soll den Eindruck haben, dass die echt parallel laufen. Ja, wenn wir heute sehen, dass es also so Multicore-Systeme gibt, so Standard mittlerweile bei besseren Systemen ist ja so Quad-Core, ja, da hat man 4 Prozessorkerne, die logisch unabhängig voneinander sind. Das sind dann in der Regel auch noch Hyper-Threading-Kerne, das heißt, da werden dann logisch 8 Kerne draus. Und in dem Szenario kann man sich also sofort vorstellen, dass da 8 Programme gleichzeitig drauf laufen, weil jeder zumindest so einen irgendwie virtuellen Kern für sich zur Verfügung hat. Aber es ist ja auch möglich, 30 Programme gleichzeitig laufen zu lassen und das ging auch schon auf einer Single-Core-CPU. Ja, das heißt also, diese Frage, wie kriegen wir das hin, dass die Programme alle gleichzeitig laufen, ja, sie haben irgendwie alles voll Fenster auf dem Bildschirm und überall passiert gerade irgendwas drin. Das eine zeigt irgendwie ein Video an, das läuft flüssig und gleichzeitig rattert irgendwo die Compiler-Meldung von ihrem C-Compiler durch und das scheint alles parallel zu passieren, obwohl sie nur einen Prozessor drin haben. Ja, und da muss ja irgendwie was passieren. Also das ist natürlich auch das Betriebssystem, was das ermöglicht und wie es das macht über ein Zeitscheibenverfahren. Das werden wir uns auch anschauen.
KUPS.
KUPS?
Ist das der Drucker.
Ja, KUPS ist das Drucksystem, aber welches Dateiformat wird intern verwendet, das ist die Frage. Also das könnte... bei neueren macOS-Versionen könnte es PDF sein, aber es könnte auch noch PostScript sein. Weil KUPS benutzt auch Linux. Das ist einfach Common Unix Printing System.
Ich weiß nicht, ich habe am Montag versucht, einen GDI-Drucker, verzweifelt am Mac, zum Laufen zu kriegen, aber ich gesagt, das ist billiger, wenn man jetzt einen neuen Drucker kauft.
Ja, das kann sein. Ja. Gut. Weitere Aufgaben des Betriebssystems, Virtualisierung des Speichers. Das geht so ein bisschen in die Richtung Schutz der Anwendungen voreinander, weil die beste Methode, um zu verhindern, dass das Programm A in den Speicherbereich von Programm B reinguckt, ist, diesen anderen Speicherbereich einfach komplett unsichtbar zu machen. Ja, das ist also aus Sicht des ersten Programms, den Speicher vom anderen Programm überhaupt nicht gibt. Ist überhaupt nicht adressierbar aus Sicht dieses Programms. Und genau das machen die modernen Systeme alle über eine Technik, die sich Paging nennt. Und beim Paging, das werden wir uns sehr detailliert angucken, ist praktisch die Idee, dass man einmal den physikalisch vorhandenen Speicher in gleich große Blöcke, meinetwegen 1 Kilobyte groß, unterteilt und dann für jedes Programm, was läuft, einen sogenannten virtuellen Adressraum erzeugt. Ja, der ist nicht wirklich da, der wird nur simuliert durch das Betriebssystem und auch durch die CPU, die muss das auch unterstützen. Und dann sagen wir praktisch, aus Sicht von einem Programm, das hat meinetwegen 1 Gigabyte Speicher, den es nutzen kann, durchnummeriert linear mit Speicheradressen von 0 bis was auch immer 1 Gigabyte dann für eine Endadresse ist. Und diese Adressen sind aber nicht die wirklichen. Ja, die entsprechen nicht den physikalischen Adressen im Speicher, weil ja mehrere Programme gleichzeitig im Speicher sind. Die können nicht alle die Adresse 0 zum Beispiel benutzen, ja, die physikalische Adresse 0. Und das Paging-Verfahren geht praktisch hin und bildet solche logischen 1 Kilobyte Speicherblöcke auf physikalische 1 Kilobyte Speicherblöcke ab über eine Zuordnungstabelle. Ja. Die nennen wir dann die Page-Table und die wird natürlich für jedes Programm, was läuft, separat verwaltet und das Ganze funktioniert nur, wenn die CPU da mitspielt. Die CPU muss also als Teil des Prozessors etwas enthalten, das sich Memory Management Unit nennt. Die MMU, das wäre das, was Sie dann schon gehört hätten, wenn Sie schon Rechnerarchitektur als Thema gehabt hätten. Da werde ich dann also ein bisschen detaillierter darauf eingehen im Rahmen der Veranstaltung, wenn Sie das einfach hardwaremäßig noch nicht gesehen haben. Und die MMU, also diese Speicherverwaltungseinheit in der CPU, die macht praktisch on the fly eine Adressübersetzung. Wenn Ihre Anwendung sagt, ich will den Inhalt der Speicherzelle 7 auslesen, dann kriegen Sie nicht einen Zugriff auf die physikalische Speicheradresse 7, sondern das geht an diese MMU, die macht on the fly die Übersetzung, stellt fest, das ist tatsächlich die Adresse 1.007.000 und dann kriegen Sie den Inhalt der Speicherstelle. Ja. Und auf die Weise ist praktisch sichergestellt, jedes Programm hat seinen eigenen virtuellen Adressraum und hat absolut keine Chance, irgendwie in ein anderes Programm reinzuschauen. Das geht einfach technisch dann nicht, es kommt da nicht dran. Das Betriebssystem kann natürlich alles sehen. Das kann diese Virtualisierung überspringen und sagen, ich will den physikalischen Speicher anschauen. Und eine andere Sache, die das erlaubt, ist, dass man mehr Hauptspeicher nutzen kann, als man überhaupt hat. Ja, also es ist kein Problem zu sagen, auf einem Rechner, der meinetwegen 4 GB RAM hat, lasse ich 30 Programme laufen und jedes davon braucht 1 GB RAM. Dann haben wir also 30 Gigramm Anforderungen, haben aber nur 4 zur Verfügung. Ja, aber über diesen Paging-Mechanismus wird dafür gesorgt, dass jedes Programm das Gefühl hat, es hätte diesen Speicher. Und es kann da auch reinschreiben und was rauslesen. Ja, jetzt können natürlich nicht diese 30 Gig Daten wirklich im RAM liegen, weil wir ja nur 4 Gig haben. Das heißt also, das Zeug muss dann ständig raus auf Platte ausgelagert werden und wieder reingeholt werden. Das ist nicht Swapping übrigens, sondern das nennt sich auch wieder Paging, also einpagen und auspagen. Schauen wir uns dann im Detail an. Aber dieses Verfahren erlaubt eben auch auf Maschinen mit kleiner Speicherausstattung praktisch große Programme zu rechnen. Die werden natürlich dann langsam.
Was ist denn Swap?
Swappen bedeutet im Vergleich zu Paging, dass Sie einen kompletten Prozess auslagern. Also beim Swappen gehen Sie hin und sagen, der gesamte zurzeit genutzte Speicher, also physikalische Hauptspeicher, wird komplett weggeschrieben. Das Swapping ist etwas älter. Das Swapping ist aus einer Zeit, bevor es Paging gab. Also Paging ist eine Weiterentwicklung von Swapping. Und beim Swapping hat man einfach gesagt, gut, ich habe meinetwegen wieder 4 GB RAM. Und ich habe 4 Prozesse, die jeweils ein halbes Gig oder so brauchen. Die kann ich ja alle schön hintereinander packen im Hauptspeicher. Die passen da vollständig rein. Und wenn ich jetzt nach und nach noch weitere Programme starte, dann ist der Speicher irgendwann voll. Komplett. Ja, oder es sind nur noch so kleine Lücken, dass mir das nichts nutzt, wenn ich den gesamten Speicherbedarf sofort realisieren will im physikalischen Speicher. Und dann ist man beim Swapping hingegangen und hat gesagt, damit jetzt das andere Programm aber auch arbeiten kann, wird so lange ein anderes Programm rausgeschmissen aus dem Speicher, bis wieder eine Lücke im Speicher entsteht, wo das neue Programm reinpasst.
Ja? Dann würde das Paging trotzdem das Swapping eigentlich komplett ersetzen, oder?
Ja, wenn Sie Paging machen, machen Sie kein Swapping mehr.
Der Mac macht nur beides.
Macht er beides?
Ja, ich habe verwendet das Swap 0 Byte und Seiteneinlagerung 189 MB.
Okay.
Obwohl ich noch 6 GB frei habe.
Hauptspeicher. Ja. Ja gut, es gibt da Techniken, dass man auch schon mal im Voraus Sachen rauswirft, damit man Anfragen nach neuem Speicherbedarf sofort beantworten kann. Aber normal hat es keinen Sinn, Paging und Swapping zusammen zu implementieren, weil Sie könnten natürlich auch einfach sagen, alle Seiten des Programms rauspagen, dann wären sie auch alle weg, dann wäre es effektiv geswappt.
Mhm. Ja. Das ist ja wahrscheinlich alt lassen.
Möglich. Es ist auch so, dass teilweise die alten Begriffe einfach weiterverwendet werden. Also bei Windows heißt es Correct Paging Datei für die Auslagerungsdatei, wenn man in die englischen Übersetzungen reinguckt. Sie können ja irgendwo in den Systemeinstellungen die Auslagerungsdatei, die Größe festlegen oder das ganz abschalten oder sowas. Und die nennen das auch Paging File, aber im Unix-Umfeld ist es üblich Swap File oder Swap Partition zu sagen. Wenn Sie ein Linux-System installieren, dann werden Sie immer gebeten, auch eine Swap-Partition einzurichten. Ja? Diese Swap-Partition wird für das Paging verwendet. In älteren Unix-Systemen wurde die fürs Swappen verwendet und deswegen heißt sie so. Und weil das einfach Tradition hat, diese Extra-Partition, wo nie Dateien drauf landen werden, sondern immer nur Hauptspeicherinhalte, weil man diese Partition immer Swap genannt hat, nennt man sie heute noch so. Ja, vielleicht auch, weil es kürzer ist, eine Silbe weniger.
Wenn man so weit ist, dass man swappen oder paging muss, dann hat man eben Probleme.
Ja, das ist richtig, aber Sie haben halt den Vorteil, dass das System trotzdem noch benutzbar bleibt und Sie können dann als Anwender entscheiden, dass Sie in dieser Situation bestimmte Programme abbrechen. Wenn Sie
jetzt nicht mehr, also wenn man jetzt einen Datenbankserver hat mit 256 GB Arbeitsspeicher und die muss er auspagen. Können Sie vergessen, der Kernel macht irgendwann Panik und ist weg.
Auf was für ein System? War ein Linux-System. Ja. Weil der Kernel hat noch andere Mechanismen, wenn er merkt, dass der Hauptspeicher knapp wird, der kann auch dann wahllos Prozesse abschießen. Ja, also einzelne Programme beenden.
Keine Chance mehr. Ja. Das war wirklich zu viel für ihn.
Ja. Okay, es mag sein, dass die Sachen konkret im Detail nicht immer so funktionieren wie gedacht, aber wenn Sie dieses Paging oder Swapping überhaupt nicht haben, dann haben Sie halt das Problem, dass einzelne Anwendungen, also das Problem ist ja immer, dass wir Anwendungen haben, die dynamische Speicheranforderungen ausführen. Ja? Es gibt auch noch so ein Gegenmodell, dass man sagt, ein Programm sagt beim Start, ich brauche so und so viel RAM. Und dann kriegt es das und dann nutzt es auch nur genau diese Menge Hauptspeicher. Solche Programme sind natürlich sehr gutartig aus Sicht des Betriebssystems, weil die können ihnen nichts kaputt machen. Da können sie klar kalkulieren. Sie können zum Beispiel schon beim Programmstart sagen, dich starte ich nicht, weil du willst so und so viel Speicher haben und das haben wir nicht. Und dann packt man das zum Beispiel in eine Warteschlange. Ja, dass es also überhaupt nicht als Programm aktiviert wird, sondern es kommt in eine Warteschlange und erst wenn sich die Grundsituation irgendwie verändert hat, dass mehr RAM verfügbar ist, dann würde das Ding geladen. Es gibt sowas, es gibt sogenannte Batch-Systeme, die praktisch Warteschlangen von abzuarbeitenden Jobs irgendwie ausführen und da wird in der Regel oder wird manchmal auch angegeben, wie die Speicheranforderungen sind und dann kann man das so optimieren, dass man ein Programm erst startet, wenn alles perfekt passt. Aber bei einem normalen Betriebssystem und bei normaler Software ist es eben so, dass man dynamische Speicheranforderungen hat. Und das Problem ist jetzt, wenn Sie ein Programm schon stundenlang haben rechnen lassen und es braucht mehr und mehr Speicher, weil irgendwie das, was es da berechnet und wo es mitarbeitet, das wird immer größer und es ist noch nicht fertig. Dann wäre es natürlich sehr unvorteilhaft, dieses Programm abzuschießen, weil Sie dann Stunden von Berechnungen verloren haben. Und auf manchen Systemen ist ja Rechenzeit auch Geld, weil man die Rechnerzeit irgendwie kauft. Ja, wenn Sie jetzt irgendwie so Cloud-Services, High-Performance-Computing machen und sagen, ich rechne auf 1 Million CPUs ein paar Stunden irgendwas, dann wollen Sie nicht, dass das kurz vor Schluss abgebrochen wird, weil der Speicher nicht mehr ausgereicht hat. Ja, also damit ist man einfach flexibler und kann eben Programme laufen lassen, die beim Start noch gar nicht wissen, was sie vielleicht mal für Speicheranforderungen entwickeln werden. Gut, dann machen wir einen kleinen Ausflug durch ein paar Beispielsysteme, Beispiel Hardware-Systeme und was dann da für Software und letzten Endes für Betriebssysteme drauflaufen werden. Also das Klassische, was jeder kennt, ist halt der Desktop-PC. Ist nicht unbedingt das, was die meisten Rechner ja, so an Installationen irgendwie darstellt, weil diese Embedded-Systeme, auch wenn man da nicht drüber nachdenkt, da gibt es eigentlich mehr von als von den Standard-PCs. Aber so aus Sicht des Anwenders ist halt der Desktop-PC das, was man unter einem Rechner versteht. Und da haben sie halt ihre diversen Anwendungen drauf laufen, machen irgendwelche Netzwerk- oder internetbasierten Geschichten, vielleicht auch Softwareentwicklung, da wollen sie multimediale Sachen haben. Und das Ding ist in jedem Fall hochgradig interaktiv. Ja. Interaktivität bedeutet bei einem Betriebssystem, dass sie es zum Beispiel nicht tolerieren würden, wenn sie in einem Textverarbeitungsprogramm sind und ein Wort eintippen und die Buchstaben dann so im 2-Sekunden-Abstand kommen. Ja. Das kann passieren, wenn ein Rechner gnadenlos überlastet ist, dass er also kurz vor Ende der Bedienbarkeit ist, dann können Sie solche Artefakte können Sie dann haben. Ja? Oder wenn Sie irgendwie einen 10 Jahre alten Rechner rauskramen und da ein brandneues Betriebssystem drauf aktualisieren und dann ein OpenOffice hochfahren oder so, dann haben Sie den Effekt auch. Das ist einfach dann eine ungeeignete Hardware. Aber prinzipiell hat man eben die Vorstellung, Interaktivität sollte so aussehen, wenn Sie irgendwo eine Taste drücken oder klicken, dann passiert sofort irgendwas. Ja, Sie sehen sofort ein Resultat. Und das ist also eine wichtige Eigenschaft, die man von einem Betriebssystem, das auf so einem System eingesetzt wird, auch erwartet. Ja, wenn man Ihnen also ein Betriebssystem vorsetzt, was nicht garantiert, dass die interaktiven Eingaben von Ihnen direkt bearbeitet werden, aber dafür ist es vielleicht super, da drin im Hintergrund die Festplatte neu zu strukturieren oder so, ja, irgendwas aufzuräumen, defragmentieren oder so, dann würden Sie sagen, nee, das interessiert mich nicht, wie gut der Defragmentierer ist, ich will, dass meine Buchstaben sofort erscheinen. Ja, das heißt also, da ist diese Interaktivität ein wichtiges Kriterium und das wollen Sie haben. Und alle modernen Desktop-Betriebssysteme versuchen eben auch eine Optimierung in diese Richtung zu machen, dass sie einfach durch einen Anwender, der am Rechner sitzt, gescheit bedienbar sind. Ja, dann haben wir den Server-PC als nächstes Beispiel. Hardware-mäßig ist es häufig was sehr Ähnliches. Ja, also wenn wir auf einem kleinen PC sind, dann sprechen wir heute von Intel oder Intel-kompatiblen Plattformen. Und für die meisten Server-PCs sieht es ganz genauso aus, wobei dann im Detail vielleicht etwas andere Komponenten darin verbaut sind. Also typischerweise hat man eine andere Kategorie von Festplatten zum Beispiel in einem Server drin, die besser damit klarkommen, dass sie 5 Jahre durchlaufen und nicht ausgeschaltet werden. Und es laufen halt auch andere Anwendungen auf der Maschine. Ja, typischerweise steckt in einem Server keine hochgezüchtete Grafikkarte, die irgendwie 3D-Spiele abspielen kann, weil das einfach nie passieren wird, weil überhaupt kein Monitor angeschlossen ist an dieses Gerät. Deswegen kann man sich im Prinzip den Aufwand für eine Grafikkarte sparen. Ja. Sie werden wahrscheinlich so eine Onboard-Grafik drauf haben, damit man zur Not mal einen Monitor anstöpseln kann, wenn irgendwas kaputt ist an der Maschine und man da mit arbeiten will, aber man steckt da keine separate Grafikkarte rein. Ja, und da laufen halt die klassischen Serverdienste drauf und die stellen natürlich andere Anfragen. Also auf einem gut besuchten Webserver geht es etwa darum, dass in einer Sekunde, keine Ahnung, mehrere hundert oder mehrere tausend Requests über das Netzwerk reinkommen und die sollen alle möglichst schnell und irgendwie parallel bearbeitet werden von dem Server. Das heißt, er muss die Daten schnell wieder rausschicken und das ist natürlich ein grundsätzlich anderes Szenario als das, was Sie auf einem interaktiv bedienten System haben, wo ein Anwender davor sitzt. Ja. Und dann kann es eben auch noch sowas geben wie Number Crunching, also das ist das Stichwort High Performance Computing, oft nur HPC abgekürzt. Da hat man es in der Regel wirklich mit sogenannten Jobs zu tun. Also auf richtig großen HPC-Systemen, die heute oft als Cluster organisiert sind, die früher aber auch Einzelcomputer waren. Also wenn Ihnen Cray als Hardwarehersteller noch was sagt, die haben so Supercomputer gebaut. Das waren keine Cluster, die hatten zwar auch tausende Prozessoren drin, aber in einer logischen Maschine verbaut. Und da war es so, dass man sich auf der Kiste selber eigentlich gar nicht anmeldet. Also die hat kein direktes Terminal, wo man irgendwie damit arbeiten kann, sondern es ist dann noch ein weiterer Rechner angeschlossen an diesen Supercomputer und der sorgt dafür, dass einzelne Jobs, und ein Job ist ein Programm, was ausgeführt werden soll, zusammen mit einer Reihe von Dateien, die es dafür braucht, dass das irgendwie auf die Maschine geschoben wird und dann zu einem Zeitpunkt, den Sie nicht frei wählen können, ja, wie es gerade passt, irgendwann gestartet wird. Und das ist ein ganz anderer Ansatz jetzt zum Beispiel für das Betriebssystem, da irgendwie die Programme zu verwalten. Ja, weil da kann es zum Beispiel sein, wenn Sie jetzt so eine Maschine mit 1000 Prozessoren haben, dann können Sie einen Job erzeugen auf der Maschine und sagen, ich brauche 300 Prozessoren für die Berechnung meines Programms. Und dann kann das sein, dass es eine Weile dauert, bis 300 zusammenhängend frei werden. Und dann wartet Ihr Programm vielleicht 2 Stunden. Ja, dafür kriegt es aber irgendwann dann, wenn die 2 Stunden rum sind und die Prozessoren frei sind, dann kriegt es 300 Prozessoren, rechnet eine halbe Minute darauf und ist fertig. Und in dem Szenario, wo man das bezahlen muss, kriegt man halt dann diese halbe Minute in Rechnung gestellt und dass man insgesamt 2 Stunden warten musste, interessiert einen normalerweise nicht, weil das ist in so einem Modell, wo man die Jobs abschickt als letzten Arbeitsschritt des Tages und dann nach Hause geht. Und wenn man zurückkommt, dann sind die gelaufenen Programme und die Ergebnisse sind dann irgendwie in der Mailbox. Ja. Also das ist ein ganz anderes Modell und das heißt, dass natürlich auch ein Betriebssystem, was auf so einer Maschine läuft, ganz anders arbeiten würde. Das ist aber jetzt nicht mehr der klassische Server-PC. Ja. Gut. Dann haben wir Industrieanwendungen. Ja, das kann sowas sein, wie ich habe hier so ein Bild von Wikipedia runtergeholt. Ist ja nicht geklaut, ne? Ist ja mit genauer Literaturangabe. Ja. Und also ich werde nicht zurücktreten. Und das ist also hier jetzt so eine Fertigungsstraße praktisch, wo diverse Roboter, Greifarme und Werkzeuge praktisch gleichzeitig an irgendeinem Werkstück dran rumoperieren. Und da läuft natürlich letzten Endes auch einfach Software. ja, die also weiß, was für Hardware da angesteuert werden kann und die über ein dreidimensionales Modell des Werkstücks, einmal wie es reinkommt und wie es aussehen soll, irgendwie optimiert, wo jetzt was rausgebrochen oder geschweißt werden muss. Und bei solchen Sachen ist natürlich wichtig, dass zum Beispiel zeitliche Verhältnisse genau beachtet werden. Also wenn da irgendwie zwei Greifarme gleichzeitig irgendwie auf so ein Werkstück zugreifen, dann wollen sie nicht, dass die sich treffen, ja, die beiden Greifarme. Das heißt, das Timing muss also perfekt passen. Wenn einer der beiden Greifarme eine halbe Sekunde zu spät losläuft, dann hat er vielleicht genau das Fenster verpasst, wo er irgendwie zwischen den anderen Sachen durchtauchen kann. Ja, also bei solchen Sachen ist das Timing sehr wichtig und Standardbetriebssysteme, wie wir sie eben bei interaktiven Rechnern zum Beispiel verwenden, die sind dafür nicht geeignet. Die haben zwar heutzutage, weil einfach die Rechner so schnell geworden sind, in der Regel die Eigenschaft, dass sie gut mit so Situationen klarkommen, wo schnell reagiert werden muss, aber die garantieren das nicht. Und deswegen gibt es eine spezielle Klasse von sogenannten Echtzeit-Betriebssystemen, die versprechen und das erhalten, dass eben in bestimmten Anforderungssituationen innerhalb von so und so vielen Millisekunden irgendwas passiert. Ja, also die geben ein Zeitfenster vor, in dem, wenn zum Beispiel ein Hinweis von außen kommt, Achtung, hier ist irgendwas, dass dann sofort darauf reagiert wird mit einer Verzögerung, die fest vorgegeben ist. Und es kann nicht sein, dass es länger als diese maximale Verzögerung dauert. Da kann man sich als Benutzer von so einem System dann drauf verlassen. Und dadurch sind sie eben dann geeignet für solche Geschichten, während sie das als Anwender am Desktop überhaupt nicht interessiert. Ja, wenn das einmal in zwei Monaten vorkommt, dass irgendwas, was da im Rechner abläuft, einen Tick länger dauert als normal, dann dauert es halt einen Tick länger. Das sind so kleine Zeiten, dass Sie das gar nicht als Benutzer mitkriegen. Aber im Fall von so einer Maschinensteuerung wäre es halt fatal, weil es halt die Hardware schreddern würde in so einer Situation. Auch so Sachen wie ein Herzschrittmacher, das ist auch über ein Betriebssystem gesteuert, Motorenkontrolle, diese ganzen Sachen, das sind alles so Geschichten. Diese ganz speziellen Anforderungen, die dann von Echtzeitbetriebssystemen erfüllt werden, die werden wir im Rahmen dieser Veranstaltung nicht besprechen. Ja, ich werde an einigen Stellen vielleicht mal so einen Hinweis geben und sagen, also wenn wir jetzt ein Echtzeitsystem hätten, dann müssten wir an der Stelle das und das machen. Aber es gibt normalerweise separate Veranstaltungen dafür. Ich weiß jetzt nicht, ob die FOM auch einen eigenen Echtzeitkurs anbietet im Curriculum. Aber es gibt zum Beispiel Standard-Lehrbücher, die sich also nur mit Echtzeitbetriebssystemen beschäftigen. Ich will einfach damit sagen, das ist vom Inhalt etwas, was eine eigene Veranstaltung füllt, die auf einer Veranstaltung Betriebssysteme aufbaut. Ja, so dass es einfach zu viel ist, um das in eine normale Betriebssysteme-Vorlesung reinzupacken. Dann haben wir noch die ganzen Embedded Systems, also jeder, der mit einem Smartphone unterwegs ist, hat so ein Embedded System und da läuft ja heute leistungsfähige Software drauf. Teilweise, wenn wir jetzt zum Beispiel diese iPhones und Co. anschauen, läuft im Prinzip dasselbe Betriebssystem da drauf wie auf einem Apple-Rechner. Ja, also es ist so eine spezielle Version von macOS, obwohl es sich nur um so ein kleines Taschengerät handelt. Ja. Es gibt aber noch viele weitere Embedded Systems, viele von denen sieht man gar nicht. Also in den besseren Kaffeevollautomaten oder so steckt zum Beispiel ein Computer drin, der diverse Programme kennt dafür, jetzt irgendwelche Latte Macchiato-Varianten herzustellen und der im Prinzip sogar aktualisierbar ist. Also es könnte sowas wie ein Firmware-Upgrade für so einen Rechner geben und dann für so eine Kaffeemaschine geben und dann kann sie auf einmal irgendwas besser. Ja, oder kennt noch eine 17. Kaffeesorte. Und auch die ganzen anderen kleinen Geräte, die sie irgendwie steuern können, teilweise auch so einfache Komforttelefone, die man auf dem Tisch stehen hat, die noch mit einer Schnur angeschlossen werden. Alles, was im Fernseher, in Videorekordern, DVD-Rekorder und so weiter, diese ganzen Sachen, Blu-ray-Player, was da drin läuft, sind auch alles Computer. Ja, die Blu-ray-Player, die haben ja sogar, die führen ja Java-Code aus. Ja, also deswegen haben sie vielleicht, wenn Sie einen Blu-ray-Player haben, haben Sie schon mal gemerkt, manchmal kauft man eine Blu-ray-Disc, die ist nicht kompatibel mit dem Blu-ray-Player, den man hat. Ja, also das ist mir schon mehrfach passiert. Das hat dann diverse unterschiedliche Effekte. Entweder können Teile des Inhalts der Disk nicht abgespielt werden oder beim Einlegen stürzt der Player ab. Ja, da gibt es alle möglichen Varianten, weil dann irgendwie eine andere Java-Version verwendet wird in dieser Menügestaltung, als der Player beherrscht. Ja, also das ist absurd. Man hat mit einem Blu-ray-Player hat man heute Softwareprobleme wie auf dem PC.
Ja.
Ich habe keine Playstation, nee. Aber ich habe zwei Blu-ray-Player, von denen ich nur einen verwende, weil der andere mit mehreren meiner Discs nicht kompatibel ist. Ja, also für die beiden Player zusammen hätte ich wahrscheinlich die Playstation gekriegt, ja. Ja, da macht man nichts. Ja, also was diese Dinger vereint, ist, dass sie also keine normalen PCs sind, die beliebige Zwecke nutzen, Anwendungszwecke irgendwie erlauben. Auf einem normalen PC mit einem Standardbetriebssystem können sie ja installieren, was sie wollen oder auch eigene Software dafür entwickeln. Und das gilt typischerweise für die Embedded Systems nicht, sondern die haben meistens irgendeine ganz spezielle Aufgabe. Auch wenn sie irgendwie so einen DSL-Router oder sowas haben, ja, der kann halt irgendwie den Zugang zum Internet herstellen über einen DSL-Anschluss. Oder inzwischen gibt es auch schon so UMTS-WLAN-Router, mit dem man von unterwegs praktisch so einen beweglichen Hotspot erstellen kann. Und die sind spezialisiert auf irgendwelche Dinge, haben oft auch ungewöhnliche Hardware. Also zum Beispiel Prozessoren, die nicht Mainstream sind. Ja, die nur oder die auf PCs nicht Mainstream sind. Ja, die sind dann vielleicht in der Embedded-Welt durchaus Mainstream und da laufen dann wieder eigene, speziell dafür entwickelte Betriebssysteme drauf.
Ja? Was ist denn da jetzt mit den Echtzeitansprüchen genau gemeint? Also, wenn ich jetzt ein Mobiltelefon habe, dann soll es ja in Echtzeit auf meine Eingaben reagieren eigentlich.
Nee, das ist Interaktivität. Letzten Endes. Also was Sie meinen, wenn Sie Echtzeit sagen, Sie meinen damit, es soll, wenn Sie irgendwo draufdrücken, nicht eine Wartezeit entstehen, die Sie spüren, ja, und die Ihnen dann lästig wird, also die unangenehm, unbequem, unkomfortabel ist. Mit Echtzeitansprüchen ist aber etwas gemeint, dass Sie im Bereich von sehr kleinen Zeitintervallen garantieren können, dass eine Reaktion erfolgt. Es geht hier nicht darum, ob Sie eine Zehntelsekunde warten müssen, wenn Sie irgendwo draufdrücken. Zehntelsekunde ist so der Rahmen, den man toleriert. Ja, sondern wir sind dann bei Tausendstel Sekunden. Und das ist bei Standardsystemen ist das nicht gegeben. Also da kann es sein, dass Sie in 99% der Fälle praktisch eine fast sofortige Reaktion kriegen. Und irgendwann geht's mal nicht. Ja, irgendwann läuft halt gerade irgendwas anderes im Hintergrund und dann ist das Betriebssystem halt nicht in der Lage, das in der gewohnten Geschwindigkeit abzuarbeiten und dann warten Sie halt einmal eine Sekunde auf irgendwas. Ja, das würden Sie nicht als Fehler im System bemerken. Ja, Sie würden in dem einen Moment würden Sie sehen, hoppla, da war gerade eine Verzögerung und weil das nächste Mal erst in 2 Monaten oder vielleicht gar nicht mehr passiert, würden Sie sagen, passt. Aber das Embedded-System darf das nicht machen. Das Echtzeitsystem, das darf das nicht machen. Das muss den Anspruch, den es hat, immer erfüllen. Also wenn es sagt, ich verspreche, dass auf bestimmte Ereignisse in einer Zehntausendstel Sekunde reagiert wird oder so, dann muss es das immer tun. Ja? Es darf auch deutlich schneller reagieren, aber es darf kein einziges Mal langsamer sein. Das ist ein etwas anderer Ansatz. Weil es letzten Endes darum geht beim Echtzeitsystem, dass Sie als Entwickler und als Benutzer darauf vertrauen, dass bestimmte Maximalzeiten niemals überschritten werden. Ja? Und beim normalen Betriebssystem wollen Sie das eigentlich nicht. So ein bisschen in die Richtung geht auch, wenn Sie überlegen, so diese Maschinen, die drinstecken in so Space Shuttles und sowas. Ja, das liest man vielleicht manchmal, dass sie da uralte Prozessoren mit uralter Software im Einsatz haben. Ja, wo man sagt, mein Gott, was quälen die sich mit so einem Zeug. Ja, aber darum geht es nicht, sondern die Eigenschaften dieser Hardware und Software sind genau bekannt. Die sind durchgetestet und man weiß, dass die in bestimmten Situationen so und so reagieren. Man kann sich darauf verlassen. Wenn man das Ganze jetzt durch eine 100-mal so schnelle neue Maschine ersetzen würde, dann wäre die zwar vom Handling her wahrscheinlich super, dann hätten wir auf einmal grafische Oberflächen im Space Shuttle oder so, was sie jetzt nicht haben. Und es würde meistens viel, viel besser laufen. Aber es könnte eben nicht garantieren, dass in einem kritischen Moment nicht doch mal es ein Tick zu langsam ist. Ja? Und in dem Echtzeitsystem sagt man, ich will nicht generell eine hohe Performance haben, sondern ich will nur, dass die mir zugesicherten Höchstwartezeiten, dass die immer eingehalten werden. Ja? Also das, was da rauskommt, ist in der Regel relativ lahm. Ja? Aber es wird nie noch langsamer. Und das reicht einem dann aus. Ja? Das ist eine andere Optimierung. Wenn ich also hingehe und sage, ich habe verschiedene Stellschrauben, an denen ich drehen kann beim Betriebssystem, die das in die eine oder andere Richtung besser oder schlechter machen, dann hat man bei einem Echtzeitsystem den Anspruch, einfach das, was ich gesagt habe, also bestimmte Maximalwartezeiten, ja, für unterschiedliche Ereignisse, die möglich sind, dürfen nie überschritten werden. Und solange das garantiert ist, passt es. Ja? Und bei einem Embedded-System spielt es keine Rolle. Wenn Sie telefonieren und zum Beispiel nicht schnell genug eingehende Daten bearbeiten können. Ja? Also Sie haben gerade eine Mobilfunkverbindung aufgebaut, telefonieren mit irgendwem und es kommt halt über die Verbindung kommen irgendwelche Sprachpakete rein und aus irgendeinem Grund ist jetzt der Rechner, der in dem Mobilfunk, in dem Mobilgerät steckt, ist gerade nicht in der Lage, dieses Paket zu bearbeiten. Ja? Dann geht es verloren. Aber so what? Dann ist es halt weg. Ja, das nächste Paket kommt und es wird bearbeitet. Wenn es ein einzelnes Paket ist, wir reden ja von Sekundenbruchteilen, das kriegen Sie gar nicht mit, dass ein Stück der Übertragung weggegangen ist. Ja, dann müssen Sie also schon eine massive Störung haben, dass jedes, nicht nur jedes zweite, das würden Sie vielleicht immer noch ertragen, sondern dass nur jedes fünfte Paket überhaupt ankommt und alle anderen nicht ankommen oder nicht bearbeitet werden oder in einer falschen Reihenfolge bearbeitet werden, dann kriegen Sie irgendwann Sprechprobleme mit dem Gerät oder Hörprobleme, können nicht mehr kommunizieren, dann würden Sie sagen, das geht nicht. Aber das ist nichts, wo es eine Echtzeitgeschichte für braucht. Ja? Das ist genauso wie wenn Sie so einen Internet-Videostream haben. Ja, der passt sich auch dynamisch Ihrer Leitungsqualität an und wenn die Verbindung halt nicht besonders gut ist, dann geht die Qualität eben ein bisschen runter. Dann kann es auch sein, dass zum Beispiel aus dem Stereoton auf einmal ein Monoton wird, da gibt es verschiedene Sachen oder das Bild wird immer fleckiger oder so, aber es kann sein, dass es trotzdem kontinuierlich weiterläuft. Ja, und selbst wenn es irgendwann dann mal anhält, dann kommt unten, ich muss neu puffern oder so und dann wird es wieder, haben Sie im Moment Wartezeiten, dann geht es wieder weiter. Das sind alles Szenarien, wo es im Prinzip egal ist. Also nichts, wo man diese Echtzeitgeschichte verbraucht. Aber wenn Sie wieder an dieses Bild zurückdenken mit der Industriesteuerung da darf das halt einfach nicht sein. Da haben Sie haben irgendwelche Toleranzen natürlich, die erlaubt sind, die eben die Spezifikation von Ihrem Echtzeitsystem sind. Aber wenn Sie über diese Toleranzen drüber gehen würden, dann hätte das fatale Konsequenzen, weil dann einfach dieser ganze Ablauf nicht mehr funktioniert.
Ja? Ist das dann beim Herzschrittmacher? Das ist ja jetzt auch so eine, ist ja kein Echtzeitsystem, der auch wiederum ist, aber ist nicht relevant.
Also mit den Herzschrittmachern kenne ich mich jetzt nicht aus. Da weiß ich nicht. Ja. Beim Herzschrittmacher sind noch andere Sachen wichtig. Sie wollen vor allem, dass der nicht beeinflussbar ist durch irgendwelche externen Geschichten. Es gibt da dann immer so Warnungen. Also mit frühen Herzschrittmachern durfte man zum Beispiel nicht durch die Kontrollen, die Sicherheitskontrolle durchgehen. Deswegen haben die Leute so einen Schrittmacherausweis. Gesundheit. Ich glaube, dass man mit aktuellen Schrittmachern da durchgehen kann. Man macht es trotzdem nicht, weil man will Risiken meiden. Ja, oder mit den, wie heißen diese neuen Kochfelder? Induktionskochfelder, da gibt es auch so Hinweise, dass es keine gute Idee sein soll, mit einem Herzschrittmacher sich neben so ein Ding in Betrieb zu stellen. Ja.
Aber ich habe so eine Frage zu den Industrieanwendungen. Ja. Die arbeiten jetzt in so einem, was weiß ich, 100 Sekunden pro Tag oder 1000 Sekunden pro Tag. Und dann, wo holen die denn dann ihre Zeit her und wie synchronisieren die sich? Ist es dann in dem System integriert oder sind die an irgendeine Art Uhr angeschlossen oder so?
Also Sie können natürlich erstmal jedem Rechner gibt man normalerweise einen Zeitbaustein. Ja, also ein Quarz, irgendwas, was halt mit einer bestimmten Frequenz schlägt, was Sie in eine Zeit umrechnen können. Wenn die ganze Anlage gestartet wird, muss die irgendein Protokoll zur Zeitsynchronisierung fahren und die wird wahrscheinlich regelmäßig das immer wieder machen. Also es gibt ja Netzwerk-Zeitprotokolle, die durch Abgleich mit mehreren benachbarten Stationen sich auf eine gemeinsame Zeit einigen können, sodass am Ende auch über eine größere Distanz alle dieselbe Vorstellung davon haben, welche Zeit haben wir gerade. Also die müssen natürlich synchron, wenn die verschiedene Maschinen sind. Aber Sie können sich auch vorstellen, dass es eine zentrale Steuereinheit gibt, die mehrere von diesen Maschinen steuert. Ja. Andere Geschichte, da habe ich eben nichts zu gesagt, ist so eine Temperaturregelung. Es gibt so Sachen, da muss ein Werkstoff in einer exakten Temperaturbereich gehalten werden. Und wenn Sie jetzt, Sie messen das ständig und sobald Sie feststellen, dass also ein Grenzwert nach oben oder unten unterschritten wird oder überschritten, muss man sofort gegensteuern. Also entweder das Ding abkühlen oder erhitzen, um wieder in den gültigen Bereich reinzukommen. Und wenn das jetzt ein sehr kleiner Temperaturbereich ist, in dem nur vernünftig gearbeitet werden kann, dann muss es natürlich schnell gehen. Ja, damit Sie nicht zulassen, dass es zu stark abkühlt. Also da wollen Sie auch, das sind auch so Sachen, wo Sie schnelle Reaktionen haben wollen. Ja. Okay, ich mache die beiden folgenden Folien noch und danach machen wir dann die Pause. Ich hatte ja am Anfang schon kurz gesagt, wenn man jetzt so ein bisschen Verständnis gewinnt für die Funktion vom Betriebssystem, dann wird es auch bei der Softwareentwicklung helfen. Und da haben wir also zwei Aspekte, die interessant sind. Das ist einmal Zuverlässigkeit und einmal Sicherheit. Und bei der Zuverlässigkeit haben wir immer dann ein Problem, wenn Software nicht das macht, was wir eigentlich erwarten. Ja, und das kann halt teilweise natürlich daran liegen, dass einfach die Software falsch programmiert ist. Es kann aber auch daran liegen, dass man nicht verstanden hat, was das Betriebssystem eigentlich damit anfangen muss. Ja, wenn Sie zum Beispiel zwei Anwendungen haben, die irgendwie parallel laufen und auf eine gemeinsame Datenbasis zugreifen und daran zum Beispiel Veränderungen durchführen können, ja, dann wollen Sie meistens sicherstellen, dass Sie nicht zwei echt parallele Zugriffe darauf haben. Also das klassische Beispiel dafür ist immer das Bankautomatenproblem. Sie haben ein Girokonto mit zwei EC-Karten. Sie haben zwei Bankautomaten. Sie gehen mit beiden Karten gleichzeitig in den Automaten rein. Der meldet Ihnen in beiden Fällen nach Eingabe der PIN, Sie haben 3000 Euro auf dem Konto. An beiden Automaten sagen Sie, gib mir 500. Und dann passiert was Komisches, dann sagen beide Automaten 3000 minus 500 ist 2500 und beide aktualisieren ihren Kontostand und dann haben sie auf dem Konto 2500, sie haben aber an beiden Automaten die 500 gekriegt. Also haben sie Bank um, ja, die Bank will das nicht. Ja. Oder ich meine andersrum, es gibt auch Automaten, wo man Geld einzahlen kann, da würden sie es auch so rum nicht haben wollen. Ja. Aber das ist so ein Problem. Ich weiß nicht, ob Sie eine Einführung in SQL-Datenbanken schon hatten. Ja, da gibt es ja dieses Transaktionskonzept, wo Transaktionen atomar sein müssen als eine wesentliche Eigenschaft. Und diese Atomizität bedeutet praktisch auch, dass etwas, was irgendwie zusammengehört, nicht unterbrochen werden kann. Tatsächlich wird ja wahrscheinlich der Kontostand sogar auf einer SQL-Datenbank liegen und das würde halt bedeuten, dass die Vorgänge, gib mir den Inhalt dieser Tabellenzelle, zieh 500 ab und schreib den Inhalt zurück, dass die atomar sein müssen. Die würde man zu einer Transaktion zusammenfassen und dann würde nämlich, wenn Sie die beiden Geldautomaten wieder haben, entweder die eine Transaktion komplett zuerst und dann die andere oder andersrum das passieren und dann wäre korrekt 1000 Euro abgebucht vom Konto. Ja, bei Threads in Java haben Sie genau, da haben Sie so Synchronisierungsprimitive, mit denen Sie kritische Bereiche praktisch festlegen können. Da werden wir uns auch im Detail mit beschäftigen. Und das ist halt etwas, das ist ein Feature, was Betriebssysteme zur Verfügung stellen, dass so Synchronisation möglich ist zwischen eben Programmen oder Prozessen oder Threads, die auf dieselben Dinge zugreifen. Und wenn man nicht weiß, wie das Betriebssystem das eigentlich macht und was es für Möglichkeiten bietet, dann kann man halt schnell irgendwas programmieren, was gescheit aussieht, was aber nicht funktioniert. Man glaubt dann, man hat einen Synchronisierungsschutz eingebaut, hat es aber tatsächlich nicht. Und wenn man weiß, was das Betriebssystem macht, dann kann das nicht mehr passieren. Ja, und der andere Punkt ist eben Sicherheit. Da ist unter anderem dieser Aspekt, was passiert eben, wenn mehrere Programme gleichzeitig laufen? Was muss ich dann tun und wie kann das Betriebssystem mir dabei helfen, dass ich da irgendwelche Sicherheitsgedanken umsetzen kann? Ja. Und bei der Sicherheit gibt es halt so ein paar Dinge, Race Conditions und Buffer Overflows, das sind so klassische Sachen, wenn man so die die Meldungen von neuen Programmfehlern liest, wo irgendwelche Patches oder Updates bereitgestellt werden, die häufig auftauchen. Und auch da ist es wieder so, dass häufig diese Fehler dadurch entstehen, dass man keine Vorstellung davon hat, was das Betriebssystem eigentlich macht. Also wenn ich einen Buffer Overflow zum Beispiel habe, das bedeutet ja, ich habe irgendein Stück Speicher reserviert für eine Eingabe, die da eingelesen werden soll. Ja, meinetwegen habe ich 20 Zeichen reserviert, damit ich eine 20 Zeichen lange Textkette darin speichern kann. Und wenn jetzt einer 30 Zeichen eingibt, dann läuft das über das Ende des Buffers hinaus. Und in diesem Bereich hinter dem Buffer, da steht vielleicht irgendwas, was für das Betriebssystem wichtig ist, zum Beispiel eine Rücksprungadresse oder sowas. Ja, also viele Angriffe basieren darauf, dass irgendwie so die Längen von Eingabepuffern nicht überprüft werden und beliebig lange Eingaben akzeptiert werden. Und wenn man das geschickt macht, dann kann man das Programm auffordern, irgendwo hinzuspringen, wo es nie hätte hinspringen wollen. Und dann ist auf einmal eine Shell offen und die Leute können irgendwelches Zeug damit machen. Webformulare sind so ein Ding, genau. Oder einfach ganz merkwürdige URLs, ja, die einfach an den Server geschickt werden und der macht daraus irgendwas, was dazu führt, dass ein Programm gestartet wird, ja, was überhaupt nicht vorgesehen ist. Also das sind so Dinge, und wenn man weiß, wie das Betriebssystem halt mit bestimmten Sachen umgeht, dann ist es auch wieder leichter, diese Geschichten zu vermeiden. Ja. Und genau, damit haben wir eigentlich den ersten Teil grob durch. Es kommt dann gleich die Gliederung des, also der gesamten Veranstaltung, und das machen wir nach der Pause. Die geht bis 15:45. Ne? Ja, also ein, zwei Minuten drauf, weil wir jetzt auch ein, zwei Minuten drüber sind.
Ja, weil mich in Echtzeit.